Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgenden Themen.
People that have completed their asylum procedure will no longer receive food in the camp. And this is both people that have received rejection of their asylum request, but also people that have been accepted.
Von einem Tag auf den anderen haben sie kein Essen mehr erhalten. Die Situation im Camp Karatepe auf Lesbos verschärft sich massiv. Danach ein Rückblick vom Radiocamp, das heuer vom 18. bis zum 21. Mai am Bodensee stattgefunden hat.
Und es ist einfach wirklich eine sehr tolle Erfahrung und man kann einiges lernen dabei. Also ich kann es nur weiterempfehlen.
Davor hört ihr ein paar Meldungen.
Bringing you the truth in the form of
92,6.
Klage gegen RDL-Redakteur abgewiesen. Im Jänner fanden in Freiburgs freiem Radiosender Radio Dreieckland Hausdurchsuchungen statt. Weiters wurden die Häuser und Privatgeräte von zwei Redakteuren mitgenommen und durchsucht. Grund dafür? Ein Link zur seit 2017 verbotenen linken Website linksunten.inimedia.org. Unter dem Link findet man mittlerweile nur eine Archivseite. Nachdem die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nur gegen einen der Redakteure Anklage erhoben hatte, wurde diese nun beim Landesgericht Karlsruhe abgewiesen. So berichtete die Taz. Wenig überraschend für alle Beteiligten. Jedoch gilt es jetzt, eine Löschung aller beschlagnahmten Daten zu beantragen. Wie und ob die Daten bis jetzt verwendet wurden, bleibt offen. Griechische Küstenwache setzte Geflüchtete auf offener See aus. Nach Recherchen eines Österreichers und der New York Times ist es bewiesen. Die griechische Küstenwache setzt geflüchtete Menschen, darunter schwangere Frauen und Kinder, auf offener See aus. Dass aus den Finanztöpfen der Union vielleicht paramilitärische Schlägerbanden bezahlt werden, die wehrlosen Männern die Arme mit Kabelbindern fesseln und kleine Kinder auf dem offenen Meer bewusst in Lebensgefahr bringen, muss jede Europäerin und jeden Europäer zum Nachdenken bringen, schreibt der Standard. Wohin die Menschen verschleppt werden, nachdem sie auf offener See ausgesetzt wurden, ist unbekannt. Entweder landen sie in der Türkei oder sie werden von Paramilitärs nach Libyen gebracht, wo ihnen Versklavung und massive Gewalt drohen. Bisher gab es viele Vermutungen, dass diese systematischen Entführungen passieren, aber keine Beweise. Jetzt liegen die Beweise anhand eines Videos vor und es müsse Konsequenzen geben, fordern zahlreiche NGOs und Mitglieder des EU-Parlaments. Das Internationale Zentrum für Migrationspolitik verklagt die NGO SOS Balkanroute. Das International Center for Migration Policy Development wurde 1993 von Österreich und der Schweiz gegründet. Derzeit zählt es 20 Mitgliedstaaten. Der Generaldirektor, der frühere österreichische Vizekanzler Michael Spindelegger. Die Organisation beschäftigt sich primär mit der Abschottung der EU gegenüber geflüchteten Menschen. Das ICMPD ist in Libyen, Marokko und Tunesien aktiv und unterstützt dort im Auftrag der EU die Küstenwachen mit Trainings und Equipment, so berichtet der Standard. Genau jenes sogenannte Zentrum für Migrationspolitik baut derzeit ein Internierungslager für Geflüchtete im berüchtigten Camp Lipa in Bosnien und verklagt die zivilgesellschaftliche Initiative SOS Balkanroute. Bei der Klage geht es um die Formulierung Österreichs Guantanamo, das Peter Rosandic, der Sprecher von SOS Balkanroute, für das geplante Camp in Lipa verwendet hat. Die von Spindelegger geführte Organisation spricht von Kreditschädigung, SOS Balkanroute von einer Slap-Klage.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Vergangene Woche hatten wir bei Radio Helsinki Besuch von der Redaktion von Visi Mytilini aus Lesbos. Während ihres Besuchs verschärfte sich die ohnehin schon mehr als prekäre Situation der MigrantInnen im Lager Karatepe auf Lesbos. Über Kontakte zur selbstorganisierten Initiative No Border Kitchen und anderen Menschen, die mit den Geflüchteten und anderen People on the Move arbeiten, erhielten wir beunruhigende Neuigkeiten. Im Folgenden hört ihr Ausschnitte eines Interviews, das am 18. Mai mit Tobi von Visi Mytilini geführt wurde. Im Anschluss gibt es noch ein paar Worte von Alice von Borderline Lesbos, die ebenfalls in Mytilini auf Lesbos arbeitet. Das Update von Alice wurde am 23. Mai aufgenommen. Das Interview ist auf Englisch.
Now let's come to the recent development. What is going on with this thing about people not receiving food, also connected to their asylum status? And how did you hear about that?
So I'm currently now in a studio with you in Ghat, but I live and work on Lesbos, as was mentioned previously. 2 days ago, I started to see messages from people that there was an announcement that from yesterday on, people that have completed their asylum procedure will no longer receive food in the camp. And this is both people that have received rejection of their asylum request, but also people that have been accepted. And yeah, these people don't get food. The people that have been granted asylum also are not allowed to live anymore in the camp. So that they are forced to leave the camp and move to the city or to... I think the government wants them to move to the mainland, but you know, you never really know what the plans of the government exactly are. But that's the status right now. And other people have been, like with rejections, have been receiving papers that they have to leave the country within an X amount of days, let's say 30 days, which is not uncommon and has been happening for many years. I'm not exactly sure. There doesn't seem to be like an administrative standard for this. So I'm not sure exactly what that is based on. But yeah, it happens that people with rejections, people that have been to prison, are receiving notes, leave the country within 10 days. Where they can go? This, who knows? Because they're not allowed to go anywhere else. And they will not go back to Turkey. And Turkey also doesn't want these people. Like, there have been no official deportations since at least 2020. Back to Turkey under EU-Turkey deal. So Turkey is not receiving any migrants from Greece. So they can't go anywhere. And it's very symbolic for the whole somehow Greek and also European asylum process in general that this happens to people.
There will be elections very soon in Greece. What strategy is behind this political decision of creating this mess, if there is any? Do you have any ideas?
I mean, I don't know, because the elections are like next week, and I don't think it would be beneficial for the Neo Demokratia government to have a mass displacement of people right now. So from the camp to the city, let's say, as happened previously in the time when the Moria camp burned down in 2020, but also was very common to happen from the Moria camp if there was problems inside the camp for people to go to the city to protest, for example, on the main square or just to find shelter. I don't think it would work, and I don't think it would work in their advantage, because they can say, oh, if you elect Syriza, this will happen all the time, but it's now happening under their watch. I think what is something to keep in mind now is that because of the elections, there is almost no other topic present in the media right now. So this could have something to do with it. It could be that they're using this election fever in order to cover up the things that are happening on Lesbos. It's also this thing about stopping the food for the people that have completed their asylum procedures is also happening on the mainland. Like, it's not only on Lesbos. Like, this is all centralized decision making that they are doing. And I think in order to answer that question, I have to explain also that half a year ago, the Prime Minister of Greece, Mitsotakis, he signed a decree that would transform all reception and administrative centers, so the asylum centers, let's say, into closed controlled access centers. And all the policies that we are seeing that happened 2 days ago, but also that happened, started slowly to happen in the previous half year, are all tied to this closed controlled access center model that they are trying to set up in the whole of Greece, that they have on Samos, another Greek island. They already built a new reception center that's been open for more than a year now, that is exemplary of this closed controlled access. So that means that there's ever-present surveillance, electronic in and check-out of the doors, so and also of the food. So if you have an electronic card and you are not allowed to leave, you can't, you physically can't leave. There, no guard has to stop you. The door just doesn't open.
Sounds like a prison again.
Yeah. And then also it's again with this, the distribution of food is all tied to this. And we are afraid that the new camp that they're building on Lesbos, this Vastria camp, that they said will be finished by around the end of the year. It was supposed to be finished 1st September 2021. And then it get delayed and delayed. But we know that they're building it. You can easily find pictures online that they're building this camp with the intention of people being moved there. And it's like 30 kilometers from Mytilene. It's in the middle of nowhere and a heavily fire hazardous area of Mytilene. There's, or of Lesbos, there's many forest fires there in summer because it's very dry. There was one forest fire last year that made the international news that 30% of the island burned down, right? And this can happen there easy. It was one of the main complaints from the local government against the placement of the camp was from the fire department. But yeah, this is something that they are working on, and this will be most likely based on the Samos model. Information about this facility is very hard to get. The government is not giving a lot of information. Just that the camp is there, its capacity, which will be around 5,000. But will there be public transportation to the city? Are people allowed to leave? When are they allowed to leave? And how will this whole thing work? We have no information on that. And we are not getting information from the government, not from UNHCR, not from anybody. So I think that this move to this closed controlled access is something that is very much responsible for the situation as it is now. But that I also mean to say that it's somehow not directly related to the government's, to the election or to what the government wants. I think they are just making a time, they're just fulfilling a timeline.
You cooperate with work with different self-organized groups, for example, No Border Kitchen. How will these groups react to the recent development?
It's a good question. And of course, I'm not there, so I can't speak for any group or you know. But it seems to be now that the messages I'm getting and I'm seeing right now, just before this interview, is that there are some organizations trying to fill the gap for the food shortage of the people that are outside of the asylum procedure.
But are they allowed to get into the camp and hand over the food, or how does
it work? No, this for sure not. I mean, this was the first indication that this was happening, was that the organization that was cooking the food was not allowed to bring more than 605 or 650 food in the camp instead of their usual like almost 2,000 meals. So there are other facilities close to the camp, let's say, where people can go and spend time and do things, that some of them I right now are organizing a way to distribute food to these people. That, you know, at the time of this recording, I don't know what the government response to that will be. And there is also no predicting it, because I don't understand what the government is doing right now. Like, I cannot find a practical reason that would function for them practically by doing this.
There will be an event in SUP in Graz on the May 27th. Could you tell us a little bit about it and why everybody should go there?
I think it's techno with a CH. And if you're into techno, I think, you know, it's a very much a good place to go. But for sure also to go there to donate money to No Border Kitchen, there will also be information available there. And if you are from the Graz local area, I think you can also find still copies of the magazine that No Border Kitchen made half a year ago in the Schwarze Raupe Social Center. And this magazine actually is a very nice product that really combines a lot of writing about the last 2 years of Lesbos into one nicely edited and nice looking magazine.
In order to keep you updated, we requested an update to the current situation from Alice, who works for Bodan and Lesbos in Mytilene.
Rejected asylum seekers and recognized refugees are barred from food in Lesbos camp. On Wednesday, the 17th of May, the subdirector of the EU-funded Lesbos refugee camp informed the community leaders about a decision to no longer provide food to the rejected asylum applicants and beneficiaries of international protections in the camp, effective immediately. An exception was made for all minors under 18 years old, regardless of their legal status. The affected population is approximately 500 persons. The 18th of May, 3 days later, the community leaders informed the rejected asylum applicants that unless they re-enter the asylum procedures within a week, they will have to move out of the camp alongside the beneficiaries of international protection. It should be noted that the irregular status of many of the affected persons, especially of Syrian and Afghan origin, is the result of the continuous rejection of their asylum applications through no fault of their own. Namely, their applications are continuously rejected as inadmissible on the basis that Turkey is a safe third country for them, although the latter has stopped readmitting refugees from Greece since March 2020. Many refugees and migrants on the island, some of whom have already been barred from necessary vaccinations and urgent medical treatment due to their irregular status, describe the situation they are facing as a deprivation of their most basic human dignity. We call on Greek authorities to immediately put an end to practices that put people's health and life at risk, and on the EU to ensure fundamental rights are being respected in EU-funded camps. That 500 people in Lesbos are excluded from food distribution means to use food as a pressure, if not torture, in order to make them leave the camp while they have nowhere else to go. To re-enter the asylum procedure costs 100 euros for a subsequent application of asylum. And to leave the country after you are recognized refugee, you need money, for example, 90 euros to issue your passport fees, and to travel abroad is not that easy if you do not have any financial support.
Ihr habt soeben ein Interview mit Tobi von Visi Mytilini gehört. Visi Mytilini ist eine Redaktion auf Lesbos, die mit Radio Helsinki zusammenarbeitet. Am Ende habt ihr Alice von Borderline Lesbos gehört, die ebenfalls Kooperationspartnerin des Radios ist. Diesen Samstag gibt es eine Soli-Party im SAP für die Organisation No Border Kitchen Lesbos. Ab 19 Uhr gibt es Essen für freiwillige Spende. Um 20 Uhr gibt es die Möglichkeit, euch einen Vortrag über das Grenzregime an Europas Außengrenzen anzuhören, direkt von einer Person, die mit No Border Kitchen im Winter gearbeitet hat. Danach legen 4 verschiedene Techno- und Techno-DJs und DJs für euch auf. Es gibt eine Cocktailbar und eine Tombola. Kommt zahlreich, damit wir viele Spenden sammeln können und die wichtige Arbeit der No Border Kitchen auf Lesbos unterstützen.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
Wir kommen zum zweiten Beitrag. Zwischen dem 18. und 21. Mai fand das Radiocamp in Makelfingen am Bodensee statt. Dort treffen sich seit den 90ern Menschen aus freien Radios zum Austausch, Skillsharing, Schwimmen gehen und nerdig sein. Auch heuer gab es ein vielfältiges Programm an Workshops, Aktivitäten und Möglichkeiten zum Austausch. Clemens von Radio Lora und ich geben euch einen Rückblick über das Camp und die Stimmung am Bodensee.
Ja, herzlich willkommen. Hallo, ich bin Tamara von Radio Helsinki, gerade zu Besuch bei Radio Lora. Ich sitze hier mit dem Clemens und wir erzählen euch heute ein bisschen was über das Radiocamp, das letztes Wochenende bzw. von Donnerstag bis Sonntag am Bodensee stattgefunden hat.
Genau, und wir machen das jetzt auch möglichst so, dass die Eindrücke immer noch sehr frisch sind. Also ich bin immer noch total reizüberflutet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Sind wir gestern zurückgekommen nach 4 Tagen Radiocamp und das schwirrt alles noch immer so im Kopf rum.
Ja, genau. Also ich bin auch noch immer sehr euphorisiert, muss ich sagen.
Ja, voll. Und ich meine, da kommt man an, das ist direkt am Bodensee dran und das ist einfach umwerfend der erste Eindruck, allein wenn man da schon auf dieses Gelände kommt.
Ja, das stimmt. Also das Erste, was du halt siehst ist oder ins Auge sticht, ist einmal dieses rote Infozelt, wo du dich anmeldest und je nachdem, wann du halt kommst, passiert halt rundherum schon total viel. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir ist dann noch nicht so viel passiert. Aber zwischendurch bin ich dann einmal da gestanden und habe einfach nur das alles auf mich wirken lassen. So, da spielen Leute Volleyball, da kommen gerade Menschen an, in dem Action cleared jemand, da laufen die Kids herum, es finden Workshops statt. Also es war wirklich eine schöne Stimmung. Am Anfang eben war es noch etwas leer, aber es hat sich dann echt gut gefühlt ab Freitag. Wie war dein erster Eindruck?
Ja, bei mir war nämlich schon einiges los. Ich bin Donnerstagabend gekommen und da ist ja gleich so eine Kindergruppe vorbeigerannt, schreiend. Und dann war auch direkt schon das Volleyballfeld besetzt, da waren Leute haben gespielt. Also bis wir dann unser Zeug untergebracht hatten, uns angemeldet hatten, die Infos bekommen hatten, war eigentlich schon wirklich einiges passiert. Also da war schon Remi Demi am Donnerstagabend.
Und die Musik hörst du halt ständig von der Kochcrew, die Maulwürfe haben uns ja verköstigt.
Ja, stimmt, die haben die ganze Zeit Metal gehört oder irgendwas Härteres während dem Kochen.
Wollen wir mal über das Programm reden? Also wir haben ja beide Workshops gehalten. Wie hast du deinen Workshop so empfunden? Um was ist es gegangen?
Genau, also ich habe zusammen mit einer Kollegin aus Halle von Radio Korax einen Workshop gehalten zum Thema über rechte Gewalt sprechen. Und das war halbtägig. Ich bin dazu kontaktiert worden von den OrganisatorInnen des Radiocamps, weil ich da schon mal auf dem BFR-Kongress was dazu gemacht habe, da ich mit dem OEZ-Attentat in München mich ziemlich intensiv beschäftigt habe. Und die Kollegin aus Halle hat eben den Prozess über den Halle-Attentat begleitet. Und wir haben uns da gar nicht gekannt davor. Wir haben uns im Vorfeld einfach 2-3 Mal per Telefon abgestimmt. Und dann haben wir 3 Stunden ganz offen mit den TeilnehmerInnen darüber geredet, was die Leute denn schon kennen, was für Formate, sich ausgetauscht über, wie man an die Infos kommt, wie die Recherche läuft. Und dann haben wir noch ein bisschen erzählt, aber eigentlich war es wirklich ein sehr offenes Brainstormen, kann man sagen. Und wir haben eigentlich zusammen überlegt, wie wir das alles verbessern können und wie man den Erfahrungspool der anderen auch nutzen kann. Das war bei mir der einzige, wo ich am Samstag war. Und am Freitag war der einzige, wo ich war, nämlich dein Workshop auch.
Ja, meiner war auch der einzige, deiner.
Ja, deiner war super. Erzähl mal, wie war das für dich als Vortraghaltende?
Also eigentlich wären wir ja zu zweit gewesen, aber meine Kollegin, die Mariah, ist ja dann leider krank geworden. Aber es war trotzdem richtig, richtig gut. Ich habe dann halt am Donnerstag den Donnerstag damit verbracht, den Workshop ein bisschen umzuplanen, dass es für mich auch gut geht, wenn ich den alleine mache. Ja, es war echt interessant. Also es hat sich um Prozessbeobachtung gedreht, also Gerichtsprozesse, weil mich jemand mal verwirrt gefragt hat, ob es um Gärungsprozesse oder welche Prozesse.
Na, es hat auch jemand zu mir gemeint, dass er dachte, es ginge um sozusagen Prozessoptimierung, also der Prozess, wie ein Radiostück entsteht oder so.
Ja. Und am Vormittag habe ich halt so ein bisschen einen Überblick gegeben über Prozessreport, also die Organisation, die viele Gerichtsprozesse in Österreich begleitet und beobachtet. Und über von unten, also das Nachrichtenmagazin von Radio Helsinki, wo ich ja die Redaktionskoordination mache. Dann am Nachmittag hat sich darum gedreht, dass die Leute einfach selbst in die Recherche kommen und auch selbst Beiträge gestalten. Und du hast ja dann auch mitgemacht, weil es doch eine echt relativ große Gruppe war, was mich echt mega gefreut hat einfach, dass so viel Interesse da war, dass wir es dann doch sogar in 3 statt 2 Gruppen aufgeteilt haben. Und am Schluss haben wir uns dann gemeinsam wieder die Beiträge, die entstanden sind, angehört und gefeedbackt. Und es war total interessant, weil es echt sehr vielfältig war. Also ein Gerichtsprozess, bei dem du solidarisch gegenüber den Personen bist, dann ein Gerichtsprozess, wo du halt einen Nazi-Prozess beobachtest und ein Gerichtsprozess, wo es sozusagen schon Material gibt, nämlich das Interview, das du bereits geführt hast mit der Anwältin von den Betroffenen vom OEZ-Attentat in München. Und dadurch sind halt sehr unterschiedliche Beiträge rausgekommen, die alle was für sich gehabt haben. Und genau, also ich habe echt positives Feedback bekommen und dass Leute einfach auch die Relevanz verstanden haben von Prozessbeobachtung und auch jetzt Bock gekriegt haben, selbst Prozesse zu beobachten. Also es hat mich echt sehr gefreut.
Dann voll, das ist mir auch voll aufgefallen bei deinem Workshop, dass die Leute wirklich alle, also nicht alle jetzt, aber viele haben gesagt, das haben wir uns im Vorfeld schon gedacht, wir würden so gerne mehr machen zur Prozessbeobachtung. Es ist so wichtig, dass man auch über die kleineren Prozesse berichtet, die sonst nicht so die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient haben. Und da war wirklich, also es war ein sehr gut besuchter Workshop und die waren also genauso wie wir ja auch, wir wollen ja hier bei LoRa auch mehr in die Prozesse gehen, aber haben natürlich nicht so die Kapazitäten. Aber jetzt haben wir wenigstens schon einmal ein bisschen das Know-how. Und insofern war das wirklich, glaube ich, ein wichtiges Handwerkzeug für die Leute, was sie da bekommen haben. Bei meinem Workshop hat man dann, fand ich, so ein bisschen gemerkt, das war halt dann Samstagmorgen, die Leute waren ein bisschen ausgelaugt und es hatten auch viele, also ich persönlich tatsächlich, hätte auch mehr Bock auf was Leichtes gehabt.
Mhm. So,
zum Beispiel auf einen von diesen Impro-Workshops, weil man muss dann ja auch nicht die ganze Zeit nur über rechte Gewalt reden oder das waren ja auch harte Sachen einfach, die da passiert sind in den Workshops, also in den Prozessen, die du dargestellt hast. Und da hat man dann am dritten Tag vielleicht nicht mehr so viel Lust drauf, sondern vielleicht eher auf so einen lustigen Workshop.
Ja, total. Also es ist eben, also das Programm war ja auch total vielfältig. Es hat ja 2 verschiedene Workshops zu Improvisation geben, es hat eine Hörspielproduktion spontan geben, es hat auch Workshops zu Radio Feature geben, zu Studiodebatte. Es war echt interessant, wie viel da so entstanden ist spontan. Und es war dann meistens auch sehr, sehr viel Interesse gleich mal da und das dann herzuzeigen, aber halt auch bei den anderen sich das anzuschauen. Ja, genau. Und dann ist halt noch mal spontan von Sön und Kio, glaube ich, haben das hauptsächlich geschrieben, ein Hörspiel entstanden zum allgemeinen chaotischen, abgefuckten Betriebsgruppentreffen, ACAB.
Grüne Welle.
Genau, die fiktive Grüne Welle, das dann auch noch am Ende vorgespielt worden ist und das auch sehr witzig war.
Das war wirklich super lustig, du hast ja auch mitgemacht. Ich wusste nicht genau, was ich dazu erwarten habe, das wird am Ende vorgeführt. Und ich kann schon mal alle Zuhörenden hier auch warnen, das wird sicher irgendwann auf Lore auch ausgestrahlt, weil es war wirklich so großartig, es hat wirklich jegliches Klischee eines linken Plenums mit einbezogen. Also es war wirklich zum Totschießen.
Und das war auch so witzig, weil halt so viele verschiedene Leute mitgeschrieben haben und auch so viele verschiedene Radios zugehört haben und das haben sich alle damit identifizieren können.
Ja, also es war wirklich von...
Wer schreibt ein Protokoll? Betretenes Schweigen.
Genau. Ja, ich mache ja schon Moderation. Ach so, ich muss auch übrigens in 20 Minuten schon wieder weg.
Also. Können wir bitte drüber abstimmen, ob wir drüber abstimmen?
Also so Sachen, die wirklich alle Leute, die mal ein Plenum mitgemacht haben, irgendwie bekannt vorkommen. Und das war aber auch nicht das einzige Interaktive zum Abschluss des Radiocamps, sondern es wurde auch tatsächlich eine einstündige Live-Sendung vorbereitet. Da war ich dann noch ein bisschen mit involviert auch. Die ist auch übertragen worden in einigen Sendern, hier bei Lora nicht, bei Helsinki glaube ich auch nicht.
Nein, aber bei Korax, RDL,
Wüste Welle,
noch mehrere glaube ich, aber ja. die wird sicherlich auch auf freie Radios
genau, branden. Und da werden wir sicher auch noch ein paar Stücke rausschneiden, weil da sind auch wirklich lustige Sachen zusammengekommen. Und es wurden Umfragen gemacht auf dem Festivalgelände. Und dann haben ein paar Kinder mit Jugendlichen mitgearbeitet auch und mit moderiert. Und es ist wirklich sehr schön geworden, dass dann wirklich innerhalb von einem Tag eine Gesamtcollage entstanden ist, ein Eindruck von diesem Radiocamp und dass das wirklich dann im Zelt vor Zuschauern auch live gesendet wurde. Das war einfach eine sehr coole Sache auch.
Und
genau, und im Anschluss an diese Sendung ging es dann auch gleich weiter, weil das letzte Stück war ein Karaoke-Stück in dieser Sendung und das hat dann direkt nahtlos übergeleitet in wirklich ein schönes Abschlussfest, eine schöne Abschlussfeier.
Mhm.
Die alle irgendwie zusammengeschmissen haben aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen Radios, haben alle zusammen gefeiert, bis in die Puppen, kann man sagen. Ja, manche mehr, manche weniger.
Genau, und also das Radiocamp sucht natürlich auch für nächstes Jahr wieder Menschen, die mit organisieren. Sei es bei den Finanzen, sei es bei der inhaltlichen Gestaltung. Ihr könnt euch beim Community Radio, bei Helsinki in Graz oder bei Lora in München melden, falls ihr Lust habt, da mitzugestalten, falls ihr einfach nur Ideen habt oder Leute kennt, die da cool wären für einen Workshop. Das Team sucht immer Verstärkung, damit dieses richtig coole Camp einfach auch weiterhin stattfinden kann.
Also meldet euch einfach, falls ihr Lust habt zu helfen, helft gerne. Und es ist einfach wirklich eine sehr tolle Erfahrung und man kann einiges lernen dabei. Also ich kann es nur weiterempfehlen.
Und man lernt wirklich super, super coole Leute kennen.
Das war ein Rückblick zum Radiocamp, das heuer vom 18. bis zum 21. Mai am Bodensee stattgefunden hat. Ich habe mit Clemens von Radio Lora über unsere Erfahrungen am Camp gesprochen. Wenn ihr Lust habt, euch bei der Workshop-Planung oder bei der Organisation für nächstes Jahr zu beteiligen, könnt ihr euch jederzeit bei der Von Unten Redaktion melden. Das Organisationsteam sucht immer nach Verstärkung.
Ich bin Sonja Eismann und ihr hört Radio Helsinki. Feminismus ist für alle da, auch für dich.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Die Wiederholung dieser Sendung hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Und am Donnerstag um 17 Uhr hört ihr Von Unten wieder mit Stimmlagen, dem österreichweiten Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns.
Das war Von Unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.